Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'ah. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 30. Dezember 2022, gleich dem 9. Day 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam und Menschenrechte«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran kritisiert feindselige Bestimmungen im US National Defense Authorization Act 2023. Zulfaqar Ibong 1401. Iranische Armee übt Küstenverteidigung im Meer von Oman. Islamischer Dschihad. Iran, Hisbollah und Syrien einzige Unterstützer der Palästinenser. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran kritisiert feindselige Bestimmungen im US National Defense Authorization Act 2023. Teheran hat die feindseligen Bestimmungen im US National Defense Authorization Act NDAA für das Geschäftsjahr 2023 angeprangert und erklärt, die Entscheidung bestätige Washingtons aufdringliche Politik gegenüber der Islamischen Republik und stehe im Einklang mit Versuchen, Iranophobie zu verbreiten. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani sagte am Donnerstag in einer Erklärung, dass die unbegründeten Anschuldigungen bezüglich der regionalen Aktivitäten Irans auf die Fortsetzung der zerstörerischen und destabilisierenden Rolle Washingtons in den Regionen des Persischen Golfs und Westasiens hindeuten. Die Wiederholung falscher Anschuldigungen in dem Gesetz über das friedliche Nuklearprogramm Irans erfolgt, während die US-Regierung einen Verstoß gegen internationale Konventionen und Prinzipien begangen hat, indem sie sich im Mai 2018 einseitig aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA zurückgezogen hat. So Kanani. Er fügt hinzu, dass es die Islamische Republik Iran war, die dazu beigetragen hat, das JCPOA durch diplomatische Initiativen und Flexibilität aufrechtzuerhalten, obwohl das Land seine eigenen Rechte im Rahmen des Abkommens nicht vollständig genossen hat. Kanani unterstrich, dass die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten für das zionistische Besatzungsregime als alleiniger Besitzer von Atomwaffen in Westasien die gewaltigste Herausforderung für das globale nukleare Nichtverbreitungsregime darstellen. Dies ist ein hervorragendes Beispiel für Heuchelei, Messen zweierlei Maß und diskriminierende Politik verschiedener US-Regierungen, fügte er hinzu. Kanani hob ferner hervor, dass die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Iran und anderen Regierungen in verschiedenen Bereichen, einschließlich der konventionellen Verteidigung, in den Rahmen gemeinsamer Interessen und gegenseitiger Vorteile fällt, in Übereinstimmung mit internationalen Rechten und Pflichten steht und nicht gegen Drittländer gerichtet ist. Die USA jedoch haben die meisten Waffenverkaufsgeschäfte abgeschlossen, viele Militär- und Verteidigungskooperationsabkommen in der Region unterzeichnet und ihre zahlreichen Militärstützpunkte gefährden den Frieden und die Stabilität in der Region, sagte der iranische Diplomat. Zulfaqar Ibong, 1401. Iranische Armee übt Küstenverteidigung im Meer von Oman. Verschiedene Einheiten der iranischen Marine übten am frühen Freitag die Verteidigung der Südküste des Landes, um den Beginn der militärischen Übungen von Zulfaqar 1401 im Meer von Oman zu markieren. Groß angelegte gemeinsame militärische Manöver mit dem Codenamen Zulfaqar 1401 begannen am frühen Freitag mit dem Motto Selbstvertrauen, Macht, nachhaltige Sicherheit in einem Gebiet, das sich vom östlichen Sektor der strategischen Straße von Hormuz bis zur Nordspitze des Indischen Ozeans erstreckt. Die ersten Stunden des Manövers waren der Verteidigung der Küsten des Landes gewidmet. Die Streitkräfte der Marine verwendeten verbesserte Waffen und Ausrüstung, um die Operation durchzuführen und nutzten moderne Taktiken und Verteidigungsszenarien in der Dunkelheit der Nacht, sagte Brigadegeneral Ali Reza Sheikh, Sprecher der Übung, am Freitagmorgen. In einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte der stellvertretende Chef der iranischen Armee für Koordination, Konteradmiral Habibullah Sayari, die Übungen zielten darauf ab, die Planungsfähigkeiten zu verbessern, gemeinsame Operationen durchzuführen, zu leiten und auszuwerten und die Verteidigungskraft der vier Hauptdivisionen der Armee zu koordinieren. Islamischer Dschihad. Iran, Hisbollah und Syrien – einzige Unterstützer der Palästinenser. Der Generalsekretär der Widerstandsbewegung Palästinensisch-Islamischer Dschihad, Ziad an-Nakhala, hat Iran, Syrien und die libanesische Hisbollah als die einzigen Unterstützer der Palästinenser angesichts der israelischen Besatzung bezeichnet und die arabische Welt aufgefordert, ihre Pflichten zu erfüllen. In einem Interview mit Al-Mayadin aus dem Libanon am Donnerstag verwies an-Nakhala auf die anhaltende israelische Aggression auf die besetzten Gebiete und stellte fest, dass eine wahre bewaffnete Intifada im Westjordanland stattfindet. Wir kämpfen in Israel gegen die Vereinigten Staaten, denn sie sind ihr Hauptunterstützer. Inzwischen sehen wir außer Iran, der Hisbollah und Syrien keine Unterstützer für Palästina, sagte er. Diese Äußerungen kamen, während einige regionale Länder, darunter die VAE, Bahrain, Marokko und der Sudan, im Jahr 2020 im Rahmen der sogenannten Abraham-Abkommen mit der Normalisierung der Beziehungen zu Israel begonnen haben. Die Palästinenser haben die Maßnahme als einen Stich in ihren Rücken bezeichnet. Nakhala sagte, der Feind versuche die Welt zu täuschen, indem er behaupte, Iran benutze Palästinenser als Kanonenfutter in seinem Krieg gegen Israel und betonte, das ist eine falsche Erzählung. Deutschland. Anwohner werden aufgefordert, sich auf möglichen radioaktiven Atomstaub vorzubereiten. Deutschen Einwohnern wurde angeordnet, sich auf nukleare Notfälle inmitten der diplomatischen Auseinandersetzungen mit Russland wegen des Konflikts in der Ukraine vorzubereiten. Deutschlands Präsidenten des Bundesamtes für Strahlenschutz hat am Mittwoch gewarnt, dass die Einwohner des Landes auf gefährliche radioaktive Partikel vorbereitet sein müssen, die nach einer nuklearen Explosion oder einem Leck in einem Kernkraftwerk in der Luft und im Wasser zurückbleiben. Inge Paulini sagte in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der andauernde militärische Konflikt zwischen Moskau und Kiew habe einer breiten Öffentlichkeit deutlich gemacht, dass wir auf verschiedenste nukleare Notfälle vorbereitet sein und bleiben müssen, sagte Inge Paulini. Die Leiterin des Strahlenschutzamtes des Landes warnte davor, dass der Konflikt in der Ukraine vielfältige Katastrophen in den Nachbarländern nach sich ziehen könne und die Deutschen sich auf nukleare Notfälle vorbereiten müssten. Strahlung macht an den Grenzen nicht Halt und wir müssen darauf vorbereitet sein, betonte sie. Paulini kritisierte Deutschlands Nachbarn, die Atomenergie nicht aus ihren Stromnetzen genommen haben. Im Gegenteil, viele unserer Nachbarländer planen neue Kraftwerke, sagte sie und warnte vor der Gefahr von Unfällen in diesen Anlagen, die ganz Europa betreffen könnten. In diesem Zusammenhang hat der russische Präsident Wladimir Putin die europäischen Staats- und Regierungschefs gewarnt, dass die Angriffe der Ukraine auf das Kernkraftwerk Saporischschja zu einer Umweltkatastrophe führen könnten. Der Kreml hat seine Nukleardoktrin betont, die den Einsatz von Atomwaffen nur als Vergeltung oder im Falle einer existenziellen Bedrohung des Landes durch konventionelle Kriegsführung erlaubt. Moskau verurteilt Vorgehen gegen russische Medien im Ausland. Russland hat das Verbot der Medien des Landes durch westliche Regierungen als empörend kritisiert und den Schritt als Verletzung der Meinungsfreiheit bezeichnet. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte am Donnerstag, das Vorgehen des Westens gegen die russischen Medien sei nicht nur eine flagrante Verletzung der Redefreiheit, sondern auch diskriminierender Natur. Anfang dieses Monats hat die französische Fernsehregulierungsbehörde Arcom den Satellitenbetreiber Eutelsat angewiesen, die Ausstrahlung der Kanäle Channel One Russia, Russia 1 und NTV einzustellen. Das Verbot sei ein weiterer Beweis dafür, dass das idealtypische Demokratisierungsmodell des Westens tatsächlich nicht mehr als ein Instrument zur Erreichung außenpolitischer Ziele ist, betonte Sacharowa und fügte hinzu, Moskau ist empört über die neuen Schritte von Paris, die darauf abzielen, immer mehr Sendeverbote für russische Medien einzuführen, sowohl auf ihrem Territorium als auch in der EU insgesamt. Sacharowa sagte, eine solche Zurschaustellung von Russophobie, die leider bereits alltäglich geworden ist, deutet auf das Bestreben, um jeden Preis alle Stimmen zum Schweigen zu bringen, die eine Alternative zur EU-Propaganda bieten. Russische Medien berichteten über Nachrichten, über die französische Mainstream-Medien und die EU im Allgemeinen sich weigerten, zu berichten. Den Europäern wird das Recht auf freien Zugang zu Informationen vorenthalten, sagte Sacharowa und deutete an, dass Paris und Brüssel Angst haben, dass das Publikum, nachdem es eine andere Sichtweise und ein anderes Weltbild gesehen hat, das nicht dem Gezeigten vom Mainstream der westlichen Medien entspricht, ihre eigenen Schlüsse über die Weltpolitik und den Ukraine-Konflikt ziehen könnte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 2 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 0 Grad, Shiraz 4 Grad und Bandarabas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Qurbani mit dem Titel Iran Zamin. Thank you.
که ایران چو باقی خرم بهار، شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه راب، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes. In den vergangenen Wochen streiften wir durch die schöne Provinz Khorasan-e-Razavi und besichtigten die Sehenswürdigkeiten in den Städten Mashhad und Nishabur. Heute schauen wir in der Stadt Sabzawar, eine weitere Stadt der Provinz, vorbei. Begleiten Sie uns dabei. Das Zentrum des Großraums Sabzawar ist die gleichnamige Stadt im Westen von Khorasan-e-Razavi. Es liegt an den Berghängen und Flachland, daher genießt es ein vielfältiges Klima. Der geringe Abstand vom Gebirge und Wüste und die zwei großen Bergketten Jogtai, 110 Kilometer lang, und Marsch, 90 Kilometer, mit ihren unberührten Gipfeln und Felsen und Quellen, denen viele saisonale Flüsse entspringen, bietet ein erstaunliches Naturschauspiel. Das Wildtierreservoir Shir Ahmad mit etwa 22.629 Hektar Fläche befindet sich 5 Kilometer südlich von Sabzawar. Das Naturschutzgebiet Parwan mit etwa 16.900 Hektar liegt westlich des gleichnamigen Dorfes. Gemäß archäologischen Studien greift Sabzawar auf eine 4000 Jahre alte Geschichte zurück. Bihe oder Behak ist der alte Name von Sabzawar. Seit 600 im Mondkalender, etwa 1203, erbte Sabzawar das alte Behak. Laut der Behaghi-Chronologie entstand Sabzawar vor 2500 Jahren während der Sassaniden. Sabzawar und Behak haben zwei unterschiedliche Geschichten und geografische Gegebenheiten. Behak entstand lange vor Sabzawar, das geht aus den Beweisen hervor. Später nahm Sabzawar den Platz von Behak, das nicht sehr weit davon lag, ein. Behak ist älter und befand sich in der Nähe des heutigen Dorfes Khosrowgard, 6 Kilometer entfernt von Sabzawar. Später ging die Stadt allmählich unter und das Dorf entwickelte sich von seinem Zentrum aus weiter. Die Stadt hielt dem Angriff der Mongolen nicht stand und wurde völlig zerstört, später aber wieder aufgebaut. 737 im Mondkalender wurde sie von der Sarbedoran-Dynastie zur Hauptstadt erklärt. Die Stadt ist auch als Darul Mu'minin, Haus der Gläubigen, bekannt. Die Wunden des mongolischen Einfalls waren noch nicht geheilt, als die Stadt noch einmal und während des Safawidenkönigs Schah Abbas von den Usbeken angegriffen und zerstört und die Bevölkerung massakriert wurde. Danach kehrte Ruhe ein und die Stadt wurde wieder aufgebaut. Die Zeit der Safawiden war für die Stadt eine Ära des Wiederaufbaus und Renovierung. In den nächsten Jahrzehnten blühte sie auf und noch heute wird sie weiterentwickelt. Heute bildet Sabzawar ein wichtiges universitäres, kulturelles, islamisches und historisches Zentrum im Nordosten Irans. Es symbolisiert Geschichte und Wissenschaft Irans. Die wissenschaftlichen und universitären Zentren sowie die theologischen Schulen repräsentieren den Stand von Wissen, die Kultur der Menschen mit ihrer sehr alten Geschichte. Die Stadt hat große Persönlichkeiten hervorgebracht. Haj Mollah Sabzawari ist der große Philosoph der islamischen Welt, der stets in Erinnerung tritt. Der große Historiker Abul Fazl Behaghi wurde ebenfalls hier geboren und auch beigesetzt. Zudem kommen große Dichter aus dieser Region. In der Vergangenheit befand sich die Stadt auf der Seidenstraße. Heute zieht der Verbindungsweg Teheran-Maschad an dem Großraum vorbei. Es verbindet den Süden und den Norden von Khorasan mit Teheran. Damit erhält es eine vorzügliche Position. Sabzewar wird auch Tor zu Khorasan genannt. Nach Mashhad und Nishapur ist sie die größte und wichtigste Stadt von Khorasan-e-Razavi. Sie ist ein wichtigster Produktions- und Handelsstandort der Provinz. Die meisten Stadtbewohner gehen dem Handel nach. Jährlich werden große Mengen Baumwolle, Seide, Getreide, Tragant und Kümmel exportiert. Besonders der Kümmel ist sehr qualitativ und hat seinen Platz auf Weltmärkten gefunden. Widmen wir uns nun den historischen Attraktionen und Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Großmoschee von Sabzewar zählt zu den historischen Bauten, etwa 4000 Quadratmeter misst die Fläche und umfasst Iwane zur Gebetsrichtung in Mekka ausgerichtet und nach Norden Hof, Vorhöfe und Säulengänge am südlichen Rand der Behar-Straße. Teile des Gebäudes wurde renoviert. Am südlichen Flügel befinden sich der Iwan zur Gebetsrichtung und das Mihrab. Darüber wurde eine Schrifttafel mit dem Datum 1292 im Mondkalender eingearbeitet. Über dem Iwan ragen zwei Minarette in den Himmel. An den Seiten öffnen sich zwei überdachte Höfe mit Bogendächern. Sie wurden zeitgleich mit dem südlichen Iwan gebaut. Im östlichen Korridor zum nördlichen Iwan befinden sich Steintafeln aus der Zeit der Safawiden, datiert mit 979 und 1136 im Mondkalender. Bunte Kacheln verzieren die Moschee, die im Architekturstil des 8. islamischen Jahrhunderts gebaut wurde. Ausgrabungen zufolge ist das Khosrowjerd Minarett das höchste Bauwerk von Khorasan-e-Razavi. Es besteht aus einem einzigen Minarett und diente den Karawanen auf der Seidenstraße als Wegweiser und Wüstenleuchtturm. Es befindet sich 10 Kilometer westlich von Sabzewar und symbolisiert die Freundlichkeit, Freundschaft und Gastfreundschaft der Wüstenbewohner. Das Bauwerk stammt aus dem 6. Jahrhundert. 505 im Mondkalender wurde es während der Herrschzeit der Seldschuken gebaut. Es ist 38 Meter hoch und besteht aus dem Grundteil Stamm und Kopf. Der Grundteil ist rechteckig und umgeben von einem achteckigen Ziegelbauwerk. Zwischen den Seiten wurden vier raumartige Nischen angebracht. Der Stamm ist rund, der Durchmesser nimmt Richtung Kopf ab. Ziegelarbeiten mit geometrischen Mustern und Tafeln mit Kufi-Inschriften zieren den Teil des Minaretts als einer der schönsten Bauwerke dieser Zeit aus dem 6. Jahrhundert im Mondkalender. Wir haben zuvor auf wissenschaftliche und religiöse Persönlichkeiten sowie Dichter aus Sabzewar hingewiesen. Der Philosoph Hajmullah Hadi Sabzewari ist ein heller Stern in dieser Stadt. Er wurde 1212 im Mondkalender in Sabzewar geboren und studierte Theologie. Dann zog er nach Meshed und Isfahan, kehrte wieder nach Meshed zurück und lehrte Philosophie, islamische Rechtslehre und Exegese. Er verbrachte einige Zeit in Kerman und kehrte dann in die Heimatstadt zurück und unterrichtete an der Fasihir-Schule. Sabzewari war mit dem Namen Asrar Geheimnisse bekannt.
Er verstarb 1289 mit 77 Jahren. Er hat zahlreiche wertvolle Werke verfasst. Sein Grabmal ist heute Pilgerort für viele Iraner, die sich nach Meshed begeben. Der Grundriss bildet ein Kreuz mit Nischen und Räumen. Die Verzierungen, Renovierungen und Bauarbeiten wurden Anfang 1340 im Sonnenkalender vom Bund von Nationalwerken durchgeführt. Die Kacheln sind bunt und auf blauem Grund vollbracht. Die Kuppel ist türkisfarben. Die Ansichten und Thesen von Mullah Hadi Sabzevari werden noch heute an Universitäten im Ausland unterrichtet. Er wird weiterhin von Wissenschaftlern und Philosophen zitiert und analysiert. Über seine Persönlichkeit und Charakter wurde viel geschrieben. Der pakistanische Dichter Muhammad Iqbal Lahuri sagte über ihn: Nach Mullah Sadra ist Mullah Hadi Sabzevari der größte Denker der neueren Geschichte Irans.
Freunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hesamuddin Seraj mit dem Titel Hampaye Jelodar, auf Deutsch Wegbreitender Begleiter.
چشمت هوس از خود از آرام بردار برادر ره گرازد پروابه کن بشتاب پروابه کن بشتاب پروابه کن بشتاب همت چار سازد حکم جلو دار است بر هامون بتازیم هامون اگر دریا شود از خون بتازیم از دشت و دریا در طلب باید گذشتن بیگاه و گاه و روز و شب باید گذشتن گر سر حرامی سر خطر در پیش داری حکم جلو دار است حکم جلو دار است سر در پیش داری جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش آنک امام ما علم بگرفت بر دوش تکبیر زن لبک گو بنشین بر احوال مقصد دیار مقتم پای جلو دار تکبیر زن لبک گو بنشین به رهبار مقصد دیار مقتم پای جلو دار مقصد دیار مقتم پای جلو دار
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Heute behandeln wir wieder die Rechte des Menschen aus der Sicht Imam Sajjad alaihi salam, einem edlen Nachkommen des Propheten. Der Islam schenkt den vielen verschiedenen Seiten des gesellschaftlichen Lebens und den Faktoren für eine psychische Gesundheit des Menschen Beachtung. Gott hebt die Würde des Menschen hervor und warnt ihn vor allem, was Missstände in der Gesellschaft zur Folge hat und die Grundlagen der Ethik angreift. Die religiösen Führer weisen den Menschen den Weg für Läuterung und des wahren Glücks, damit die Gesellschaft in einer intakten Atmosphäre den Weg des Fortschritts und der Vervollkommnung geht. In diesem Zusammenhang ruft Imam Sajjad alaihi salam die Menschen auf, an ihrem Charakter zu arbeiten und ihn zu veredeln. In seiner Abhandlung über Rechte und Pflichten stellt er die Aufgaben und Rechte der Körper, Glieder und Organe vor. Auch das Sehorgan ist ein göttlicher Segen, dem der Mensch gegenüber Pflichten hat. Aus der Sicht Imam Sajjad spielt das Auge eine sehr wichtige Rolle bei der Erreichung von Wohl und Glück, aber auch bei der Abweichung vom geraden Weg. Deshalb gehört es zu den wichtigen Aufgaben eines Menschen im Umgang mit anderen, auch auf seine Blicke zu achten. Imam Sajjad schreibt, das Auge hat gegenüber dir das Recht, dass du es von dem abwendest, dessen Anblick Gott dir verboten hat, und dass du nicht ziellos in jede Richtung und auf alles schaust. Es sei denn, du kannst eine Lehre dabei ziehen oder Weisheit gewinnen und wachsam werden, oder dieser Blick erhöht dein Wissen. Denn das Auge ist ein Tor für den Einlass von Mahnung und Lehrreichem. Blicke sind der schnellste Weg zur Herstellung eines Kontaktes. Der zeitgenössische Schriftsteller Kashefi beschreibt den Blick wie folgt: Der schärfste Pfeil, den Satan im Menschen hat, ist das Auge. Die anderen Sinne bleiben auf ihrem Platz, und solange sie nicht von etwas anderem erreicht werden, spüren sie kein Verlangen danach. Aber das Auge kann aus der Ferne und vom Nahen Schlechtes und Dinge einfangen, die späteres Bereuen bescheren.
Psychologen sind der Überzeugung, dass der Mensch dann glücklich sein wird, wenn er bei der Erfüllung seiner Wünsche und Neigungen weder Unter- noch Übertreibung begeht und sich nicht den Trieben und Begierden ausliefert. Um die natürlichen Verlangen auf würdige und rationale Weise zu befriedigen und auf dieser Basis die moralischen Tugenden zu entfalten, sollte der Mensch jedes Tun erst mit Hilfe des Verstandes abwägen. Die Kräfte des Verstandes sind wie ein mächtiger Damm gegenüber überhitzten Wünschen des Ichs. Dieser Damm wehrt den Ansturm flüchtiger Verlangen ab. Mit Hilfe des Verstandes gelingt es dem Menschen, den falschen von dem richtigen Weg zu unterscheiden. Auch beim Blicken, Anschauen und Sehen gilt dieses Prinzip. Wenn der Mensch sich von seinen triebhaften Neigungen lenken lässt, gerät auch sein Sehen und Blicken aus dem Gleichgewicht, und auf diese Weise wird die Abweichung vom Weg der Vernunft möglich. Es gibt verschiedene Arten von Blicken. Manchmal wird der Mensch bei Betrachtung eines schönen Gesichtes, Gemäldes oder einer schönen Landschaft mit einer besonderen Freude erfüllt. Ein Blick auf das Schöne um uns herum erfüllt uns mit dieser besonderen Freude, wenn er mit Erkenntnis und Weisheit einhergeht. Denn durch die Betrachtung all des Schönen in der Natur kann der Mensch sich besser die einmalige Macht ihres Erschaffers bewusst machen. Deshalb wird es in den religiösen Überlieferungen als eine Art Gottdienen bezeichnet, wenn der Mensch sich die Pracht der Schöpfung anschaut und über sie nachdenkt. Aber einige Blicke, wie der lustvolle Blick auf das andere Geschlecht, sind wie Giftpfeile und für die Psyche des Menschen schädlich. Es ist ganz natürlich, dass der Mensch im Leben um sich blickt und seine Augen viele Szenen aufnehmen. Manchmal fällt sein Blick im Internet oder Satellitenfernsehen auf sündige Szenen. Und manchmal will er gerade diese Szenen sehen. Dieses Anschauen und Sehen hat eine zerstörerische Wirkung und dies besonders auf Jugendliche. Es führt zu vielen Formen der Verdorbenheit beim Einzelnen und in der Gesellschaft und sogar manchmal zur Kriminalität. Deshalb haben alle göttlichen Lehren darauf hingewiesen, dass der Mensch seine Blicke im Griff behalten muss. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, mahnt vor unwürdigen Blicken und sagt: Der erste Blick ist für dich, der zweite ist zu deinem Schaden und nicht zu deinem Vorteil, und im dritten liegt der Ruin. In einer Gesellschaft, in der ungesunde Blicke umhergehen, gehen Sicherheit und Ruhe verloren und tritt die Lüsternheit und Ungezügeltheit an ihre Stelle. Die Frauen werden zur Auslegeware und sind nirgendwo von der störenden, vergiftenden Blicke von lüsternen Leuten sicher. Es ist abwegig und schädlich, sich Dinge anzuschauen, die keinen Vorteil für den Menschen haben und dazu führen, dass er sich von Gott entfernt oder ihn vergisst. Abwegig und schädlich ist es auch, sich das Tun der anderen anzusehen, um nach ihren Fehlern zu suchen. Beides empfiehlt uns Imam Sajjad zu unterlassen. Noch mehr Ratschläge zum Thema richtig sehen werden Sie beim nächsten Mal erfahren, wenn wir dieses Thema fortsetzen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.